Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Wir haben es ja schon mehrfach angekündigt, aber immer wieder etwas verzögert. Deshalb freuen wir uns heute endlich detaillierter über Transaktionen reden zu können. Und zu diesem Zweck haben wir uns den Marc eingeladen. Hallo Marc.
Hallo zusammen.
Ihr kennt Marc ja wahrscheinlich schon aus unserer 36. Folge. Da haben wir über sein Buch Bitcoin verwahren und vererben gesprochen. Und es freut uns, dass wir ihn als ja, Experten gewinnen konnten, dass er sich nochmal bereit erklärt hat, hier mitzumachen und uns allen, also auch Jonas und mir, etwas mehr hinsichtlich des technischen Hintergrunds Bitcoins ja beizubringen. Und eben heute insbesondere Thema eben Transaktionen. Ja, Marc, fangen wir doch einfach vielleicht mal ganz von vorne an. Was ist denn ein Bitcoin eigentlich aus technischer Sicht? Weil bisher haben wir ja nur darüber gesprochen, dass die Bitcoins eben immer auf der Blockchain bleiben und eben nie in ein Wallet ja transferiert werden, dass die eben, wie gesagt, immer auf der Blockchain sind. Und wie funktioniert das? Also was ist denn jetzt eigentlich ein Bitcoin?
Ja, zuerst vielen herzlichen Dank, dass ich wieder Gast sein darf bei euch. Immer sehr cool, mit euch zu quatschen hier. Ja, was ist jetzt Bitcoin? Du hast schon verschiedene Sachen angesprochen. Die Bitcoins verlassen per se nicht die Blockchain. Aber um was geht es eigentlich so als Einstieg? Oder? Bitcoin ist ja digitales Geld eigentlich. Oder ein Peer-to-Peer Electronic Cash System. Also es geht um neues, dezentrales, digitales Geld quasi, oder? Jetzt könnte man ja sagen, okay, das haben wir ja schon alles. Also Visa, PayPal, wenn man sich E-Banking, wenn man sich einloggt zum Beispiel, hat man auch digitales Geld, oder? Das grundsätzlich haben wir das ja schon alles, oder? Aber bei Bitcoin ist es jetzt so, du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass jetzt ein Bitcoin eigentlich ein File ist. Du kannst dir vorstellen, wie so ein PDF, so vereinfacht gesagt, oder? Da drin steht, da ist der Empfänger. Jetzt steht kein Klarname natürlich drin, sondern diese Bitcoin-Adresse, das habt ihr ja sicher auch schon angesprochen gehabt, oder? Da steht eine Adresse drin, das ist der Besitzer. Und wie viele Bitcoins diese Adresse, also dieser Besitzer schlussendlich besitzt. So, by the way, man spricht zwar von Bitcoin, aber in diesem File drin steht, wie viele Satoshis, also das System, das Bitcoin-Protokoll und so weiter. Man rechnet eigentlich immer mit Satoshis. Auch wenn man von Bitcoin spricht, oder? Aber grundsätzlich in diesem File drin steht der Empfänger und wie viele Satoshis dieser besitzt. Und jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ja, ich könnte auch ein eigenes PDF jetzt erstellen, oder? Und mein eigenes Geld kreieren und ich schreibe da drauf jetzt irgendwie, ich besitze jetzt 100 Manuel und Jonas Coins irgendwie und verschicke das und kopiere das. Und vielleicht finde ich irgendwelche Leute, die mir das abnehmen und Güter und Dienstleistungen mir dagegen verkaufen, oder? Das heißt, jeder könnte so ein digitales File ganz einfach kopieren und mehrfach erstellen. Ja, und das ist natürlich für ein digitales Geld katastrophal, oder? Und jetzt ist so, dass Bitcoin genau dieses Problem gelöst hat, oder? Dass du dass du dieses digitale File, wo drin steht, wie viele Satoshis an diese Person oder bis an diese Adresse gehört, dass man das nicht einfach so kopieren kann, oder dass man wirklich eindeutig verifizieren kann, dass dieses File, also wirklich diese Datei eigentlich, dir gehört. Diese Satoshis, die da drin stehen, die gehören dir eindeutig und du kannst nicht einfach kopieren und mehrfach verschicken und ja, so ein Copy-Paste, ich nenne das immer so, das Copy-Paste-Problem hat Bitcoin gelöst, oder? Technisch gesprochen ist es das Double-Spending-Problem. Und das ist natürlich jetzt genau das, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man Geld besitzt, oder? Und ich würde das aber eher ein bisschen anders umschreiben, was jetzt Bitcoin schlussendlich ist. Eben technisch gesprochen ist es eigentlich ein File, so vereinfacht gesagt, wo eben drin steht, wie viel Bitcoins wer besitzt. Du hast es in der Einführung ein bisschen angesprochen gehabt, dass die Bitcoins eigentlich die Blockchain nicht verlassen. Also dieses File liegt jetzt in der Blockchain. Und Zugriff darauf habt ihr in einer anderen Folge auch schon drüber gesprochen gehabt, mit deinem Schlüssel, oder den du hast. Also du hast den Zugang zu diesem File. Du kannst dieses File weiterschicken. Du hast das Recht, dieses File, du besitzt dieses File, du hast das Recht, dieses File weiterzuschicken, weil du den entsprechenden Private Key, also diesen Schlüssel besitzt, oder den du in deinem Wallet speicherst. Oder das ist ja der Mechanismus. Du hast Zugriff dank deinem Schlüssel, dein File quasi zu bewegen oder weiterzuschicken. Oder wo drin steht, so viele Satoshis sind jetzt in diesem File drin. Du kannst dir jetzt das ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel ein Check. Also vielleicht der eine oder andere kennt das noch, den Check, also so ein physischen Check, so ein Papier, oder? Kann man sich das jetzt mal so vorstellen. Was steht auf diesem Check drauf? Da steht drauf, der Empfänger, sagen wir jetzt mal, der Jonas steht da drauf, oder? Das ist der Empfänger. Und da steht der Betrag drauf, wie viele Euros, dass er jetzt zum Beispiel von dir, Manuel, kriegt. Und da hast du, Manuel, unterschrieben gehabt, dass dieser Scheck funktioniert, also dass du das Geld hast, dass diese gedeckt ist quasi, oder? Und ja, sozusagen Jonas befähigt jetzt, dieses Geld zu nutzen, um irgendwelche Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Und bei Bitcoin ist es genau dasselbe. Also da hat man eben den Empfänger, wie beim Scheck. Man hat zwar keinen Klarnamen, wie jetzt beim Scheck den Namen, sondern hat diese Bitcoin-Adresse und eben den Betrag, den man bekommt, und eine Unterschrift. Jetzt ist natürlich das Ganze digital, oder? Bitcoin, digitales Geld, also da unterscheidet man nichts Physisches, sondern es funktioniert, komme ich nachher noch drauf. Aber grundsätzlich vom Prinzip her sind es diese drei Komponenten, vereinfacht gesagt. Du hast einen Empfänger, Anzahl und eine Unterschrift, wie bei einem Scheck. Jetzt, wenn du mit diesem Scheck zu der Bank gehst, dann schaut die Bank, ob dieser auch gedeckt ist, oder? Und wenn er gedeckt ist und alles korrekt ist, dann kriegst du dein Geld. Kriegst du dein Geld, oder wie gesagt, Jonas kriegt dein Geld von diesem Scheck ausbezahlt in sein Konto. Das heißt, wie die Bank heutzutage funktioniert, jeder hat ein Bankkonto unter seinem Namen oder so ein Account, wie man das erkennt. Aber bei Bitcoin gibt es das nicht. Bei Bitcoin gibt es keinen Account. Es gibt keinen Jonas- oder Manuel-Account. Den gibt es nicht. Oder? Bei Bitcoin gibt es eigentlich nur eine ganz, ganz einfache Liste, wo drin steht, das sind quasi zwei Spalten, da steht drin, auf der linken Seite, so vereinfacht gesagt, steht eine Bitcoin-Adresse und auf der rechten Seite stehen dann, wie viele Bitcoins auf dieser Adresse liegen. Wie gesagt, bei einer Bank überprüft das natürlich die Bank, ob eben der Scheck gedeckt ist und das Geld wird ausbezahlt und so weiter. Aber bei Bitcoin gibt es ja diese Bank nicht. Und du hast keinen, wie ich gesagt habe, du hast keinen Account bei Bitcoin. Das gibt's nicht. Das heißt, es muss halt gewisse Mechanismen geben, jetzt vom Protokoll her, wie man überprüfen kann, ob dieser Scheck, dieser Bitcoin, also diese Transaktion dann schlussendlich, also der Scheck in der physischen Welt wirklich auch gedeckt ist. Was die Bank macht, muss natürlich das System irgendwie, muss einen Mechanismus geben, dass das auch funktioniert, oder? Mhm. Und hier kommt dann eben diese Kryptografie ins Spiel. Können wir vielleicht nachher noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied, oder? Bei der Bank hast du einen Account, jeder hat einen unter seinem Namen Account, wo eine gewisse Balance drin ist. Bei Bitcoin gibt es das nicht. Du hast da nur eine lange Liste von Adressen, wo irgendein Betrag an Satoshis drauf liegt. So als Überblick. Und was jetzt zum Beispiel dein Wallet macht, dein Wallet geht jetzt hin und schaut, welche von diesen Adressen gehören dir und summiert alle diese Beträge auf und stellt sie als total dar. In deinem Wallet drin, oder? Dann steht dann zum Beispiel ein Bitcoin, du bist Besitzer von einem Bitcoin, aber im Hintergrund eigentlich setzt dieser Bitcoin sich zusammen aus, sagen wir jetzt mal 0,1, 0,5 und 0,4 Bitcoin. Also wie wenn du in deinem richtigen Leben ein Portemonnaie hast, da hast du einen Geldschein drin, entweder hast du einen 100-Euro-Schein drin, oder du, also ein Schein im Wert von 100 Euro, oder? Oder du hast, gibt es einen 10-Euro-Schein? Gibt es den? Weiß ich gar nicht. Ja. dann hast du zum Beispiel 10 mal 10-Euro-Scheine in deinem Portemonnaie drin, oder? Was auch wieder 100 Euros gibt, oder? Und das ist bei Bitcoin genau dasselbe. Also, das heißt, dein Wallet schaut in diese Liste drin, welche Adressen gehören dir, wie viele Bitcoins liegen auf diesen Adressen drauf. Und summiert das auf und stellt das als total dar. Also wie gesagt, du hast keinen Account, wo jetzt ein Wallet hingeht, wie bei einer Bank und schaut, ah, hier ist der Account Jonas oder der Account Manuel und auf diesem Account liegt so viel Geld und das stelle ich jetzt als total dar. Das gibt es bei Bitcoin nicht. Es gibt wirklich so eine, einfach eine Liste von allen Transaktionen, von allen Adressen, wo halt Bitcoins drauf liegen, oder? Und diese Liste ist eben das, was viele unter dem sogenannten UTXO-Set kennen. Ist jetzt ein sehr technischer Begriff, aber das UTXO-Set auf Englisch, also UTXO steht für Unspent Transaction Output, oder? Und das ist jetzt schon mal was, oder? Was soll jetzt das, oder? Aber das ist so der technische Ausdruck für diese Liste, also so. Und was bedeutet jetzt das? Eben wie gesagt, du hast da eine Adresse. In dieser Liste steht die Adresse und den Betrag hinten dran. Und das sagt einfach aus, dass ja jemand diesen Betrag zur Verfügung hat, den man ausgeben kann. Ist wie beim, nochmal Analogie zum Portemonnaie, du hast da einen 100-Euro-Schein drin. Wenn du den noch nicht ausgegeben hast, dann ist der unspent, oder? Unspent, Englisch auf Deutsch, nicht ausgegeben. Das heißt, deine 100-Euro-Schein in deinem Portemonnaie drin ist unspent, nicht ausgegeben. Und ein Output, deine 100-Euro-Schein im Portemonnaie ist ein Output, weil du kannst den herausnehmen und damit eine Dienstleistung oder eine Ware kaufen, oder? Du nimmst den heraus, also ein Output. Also der 100-Euro-Schein ist ein nicht ausgegebener Output, oder? Und das ist eigentlich die deutsche Übersetzung von diesem unspent Transaction. Ja, hier kommt die Transaktion hat noch den, aber ein unspent Output, oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Analogie, wie das zwischen der Bankenwelt und dieser Liste, diesem UTXO-Set, was man bei Bitcoin einfach hat. Macht das mal Sinn. War das mal verständlich? So als erstes.
Ich würde sagen, es war sehr verständlich. Und ich habe nur eine Frage noch dazu, weil jetzt wahrscheinlich viele Hörer und Hörerinnen von uns ja benutzen meistens ja Hardware-Wallets, das hast du ja auch schon angesprochen mit den Wallets. Kann ich das so vorstellen, weil zum Beispiel, ich nehme jetzt mein Hardware-Wallet und man sagt ja auch immer, man sollte immer eine neue Empfangsadresse generieren. Ist ja die Idee dahinter. Das bedeutet also auch, wenn ich jetzt 10 Empfangsadressen generiere und da Bitcoin drauf überweise oder hinschicke, schaut dann das Wallet, okay, das sind alle meine Inputs, die ich bekomme, die jetzt zum Beispiel, die dann Mark zugeordnet werden oder deinem Wallet zugeordnet werden und bildet daraus dann den Kontostand, das Guthaben, was mir zum Beispiel bei Shift zum Beispiel in der App angezeigt wird. Wenn ich das nochmal richtig verstanden habe.
Genau, wenn du in deine Wallet drin, nehmen wir jetzt eben die Shift Bitbox, drückst da auf Empfangen, gibt sie eine neue Adresse, da schickst du jetzt eine gewisse Anzahl Bitcoins hin, hast die bekommen, einen Monat später zum Beispiel hast du wieder einen Betrag irgendwo erworben oder gekauft, was auch immer, gehst wieder in dein Hardware Wallet rein, drückst wieder auf Empfangen, wird dir eine neue Adresse generiert. Und dann schickst du diesen Betrag dahin. Und jetzt aber beide Adressen gehören ja dir. Und das Hardware Wallet kennt jetzt alle deine Adressen eben, die dir gehören und summiert effektiv, wie du das gesagt hast, das total auf und stellt dir das als totale Balance dar, schlussendlich, genau. Wie immer die Analogie, du kannst einen 100-Euro-Schein in einem Schein haben, also einen großen Bitcoin-Betrag zum Beispiel erhalten haben, wenn du jetzt ein Bitcoin hast oder einmal ein Bitcoin gekriegt. Oder du hast 10 mal 0,1 Bitcoin gekriegt, gibt auch wieder ein Bitcoin, halt einfach auf 10 verschiedene Adressen, aber die gehören alle dir, wie 10 mal 10 Euro Scheine, die du gekriegt hast, wo auch wieder 100 Euro gehen, genau.
Und das Gleiche oder die Art der Transaktion funktioniert auch gleich, wenn jetzt ein Miner seinen Block Reward bekommt und den dann eben in seinem Wallet hat und dann den Markt zur Verfügung stellt. Also dann wird eben das Wallet des Miners eben bedient und entsprechend signiert und dann läuft die Transaktion im Endeffekt gleich ab, wie jetzt zwischen uns dreien hier, wenn wir irgendwelche Transaktionen durchführen würden.
Ja, das mit dem Mining Reward ist ein bisschen speziell. Das ist die sogenannte Coinbase-Transaktion, also nichts mit Coinbase, der Plattform zu tun, also die amerikanische, wo man Bitcoins und so weiter kaufen kann, hat nichts damit zu tun. Aber wenn du, das ist eine spezielle vom Protokoll, da wird einfach, so ganz vereinfacht gesagt, wird dem Miner ja im Wallet dieser Betrag geschrieben. Einfach so vom Protokoll her. Wenn er es dann losschickt, also er schickt es dann ja auch irgendwo hin, nehme ich mal an, muss vielleicht Bitcoins verkaufen, um ja, Stromkosten zu bezahlen oder keine Ahnung was, dann läuft das genau gleich weiter, ja, das ist korrekt. Aber diese diese Bitcoins, die ein Miner kriegt, um einen neuen Block herzustellen, die, ja, die kommen quasi aus dem Nix oder aus dem Protokoll heraus, werden die einfach dem entsprechenden Miner gutgeschrieben. Die kommen, ja, vom Protokoll her quasi. Das ist ein bisschen spezielle Transaktion, die allererste.
Ja, genau, das darauf wollte ich raus, wie das dann abläuft mit diesen Bitcoins, die dann neu hinzukommen. Aber also der zweite Schritt dann, wenn der Miner weiter transferieren möchte, ist dann eine ganz normale Transaktion. Und der erste Schritt eben, wie bekommt der Miner seinen Block Reward, ist was anderes. Das läuft dann eben über das Protokoll direkt und entsteht dann eben aus dem Nichts als Belohnung eben für das Mining.
Ja, genau, korrekt. Also es kommen ja noch die Transaktionsgebühren rein, was man in diesem Block hat, aber das lassen wir mal weg. Also einfach nur die rohe momentan 6,25 Bitcoin, die ihr kriegt, oder genau, die entstehen aus dem Protokoll heraus.
Ja, wir wollen ja heute, glaube ich, auch nur über die Transaktion mal sprechen. Wir haben ja gesagt, wir machen noch eine extra Folge zu Mining, weil wir gesagt haben, wir machen das noch tiefer. Also alle Fragen, die irgendwie in Richtung Mining nachher gehen und allem drum und dran, abwarten. Wir nächsten Wochen wird was Neues kommen dazu, weil da können wir eine ganze Folge extra drüber machen. Aber dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir ja kennengelernt, wie das Ganze funktioniert mit den Eingängen auf deinem Konto, auf deinem Wallet. Du weißt, okay, da kommen jetzt unterschiedliche Beträge, unterschiedliche Größen rein und es wird zusammengezählt und hast du deinen Kontostand, den wir ja alle in unseren Apps im Handy oder jetzt auf der Hardware-Wallet, egal wo es sehen. Jetzt mal die andere Seite. Was passiert denn jetzt? Ich habe Beispiel, du hast jetzt den einen Bitcoin auf deinem Wallet, der sich aus diesen 0,1, 0,4 und 0,5 zusammensetzt. Jetzt möchtest du aber 0,7 an Manuel weiterschicken. Wie sieht es dann zum Beispiel aus? Was macht die Wallet mit den drei Eingängen oder haben die überhaupt damit was zu tun?
Ja, das Erste, was wir uns immer vorstellen müssen, nochmals einen Schritt zurück, ist, wenn du jetzt wieder einen Scheck dir vorstellst, also einen Papierscheck, oder auf der Bank löst du den ein. Also im normalen Leben, sage ich jetzt mal, im Fiat-Leben löst du diesen Scheck ein, oder? Und lässt dir den Betrag, den Manuel dir bewiesen hat, mit diesem Scheck gutschreiben in deinem spezifischen Account, Jonas-Account bei der Bank, Deutschen Bank oder wo auch immer du bist, oder wird dir da der Betrag geschrieben, du löst diesen Scheck meistens ein. Bei Bitcoin ist es so, dieser Scheck, also dieses File, das wandert jetzt. Also musst dir vorstellen, wie du hast jetzt einen Scheck, also ein File, oder wo drin steht, das hast du von Manuel gekriegt, ein Bitcoin. Oder da stand drauf, Manuel hat an deine Adresse geschickt, also Manuel hat unterschrieben mit diesem Betrag, was wir gesagt haben, ein Bitcoin in Satoshis und deine Empfangsadresse. Das steht da in diesem, in dieser Transaktion drin dann. Und jetzt möchtest du, sagen wir, mir etwas, ja, du schuldest mir jetzt eine gewisse Anzahl Bitcoins, oder? Du hast jetzt im Besitz, hast du einen Bitcoin. Gehen wir mal von diesem Fall aus. Du hast jetzt einen Bitcoin von Manuel gekriegt, der gehört dir. Und du musst jetzt mir, sagen wir jetzt auch einmal ganz vereinfacht, einen Bitcoin weiterschicken. Im richtigen Leben kannst du ja nicht den Scheck fälschen. Oder du kannst ja nicht da jetzt einfach den Scheck, den du hast, kannst du nicht einfach die Unterschrift durchstreichen von Manuel und meine Adresse hinschreiben und selbst unterschreiben. Das geht da nicht, oder? Und dann fälschst du diesen Scheck, oder? Bei Bitcoin kann man sagen, dass das geht, so ganz vereinfacht gesagt, oder? Das ist einfach eine kryptografische Funktion dahinter, wo du sagst, okay, ich ändere jetzt den Empfänger, sage jetzt, okay, diesen Bitcoin, den du gekriegt hast, gibst du weiter an mich, schreibst also meine Adresse rein und unterschreibst, ersetzt Manuels Unterschrift mit deiner Unterschrift, und wenn das alles korrekt war und so weiter, wenn du auch dazu mal wirklich der Empfänger warst von diesem einen Bitcoin, den du von Manuel gekriegt hast, dann sagt auch das Protokoll, Moll, ist gut, du darfst das machen, dieser Bitcoin wandert dann eigentlich weiter zu mir. Also das heißt, hier kommen zwei weitere Begriffe, oder ein, ja, wir haben es ein bisschen, wurde es schon angetönt, du hast dann eigentlich aus meiner Sicht, oder ich muss anders sagen, aus deiner Sicht, wo du mir diesen Bitcoin geschickt hast, hast du einen Input genommen, also den Input, das ist der Manuels Bitcoin, den du gekriegt hast, ist sozusagen dein Input, und du hast ihn ja, wie ich vorher gesagt habe, ausgegeben, also du hast einen Output getätigt und hast ihn mir weitergeleitet. Und aus meiner Sicht ist dein Bitcoin, was ich gekriegt habe, wieder ein Input, und wenn ich den zum Beispiel wieder Manuel zurückschicken würde, dann wäre es aus meiner Sicht wieder ein Output, oder? Ich gebe den weiter Und für Manuel wäre es wieder ein Input. Also so wandert eigentlich diese Bitcoins wandern eigentlich so von Adresse zu Adresse. Das ist mal so der einfache Fall. Und wenn man jetzt sagt, okay, nehmen wir den nächsten Fall. Wir haben wieder einen Bitcoin. Dieser Bitcoin setzt sich zusammen aus, was haben wir vorher gesagt, 0,1 Bitcoin, 0,5 und 0,4. Ja, es gibt einen Bitcoin, oder? Genau, hast du sozusagen, du möchtest jetzt wieder einen Bitcoin ausgeben, dann hast du drei Inputs, du hast drei Checks gekriegt. Ein 0,1 Bitcoin-Check, ein 0,5 Bitcoin-Check und ein 0,4 Bitcoin-Check. Die nimmt dein Wallet zusammen und gibt als Total diese weiter, oder? Und übermittelst mir den kompletten einen Bitcoin. Das ist so der zweite Fall, wenn du mehrere Inputs hast, kleinere Stückelungen und gibst eigentlich das Ganze aus. Wir lassen jetzt hier mal die Mining Rewards, die lassen wir jetzt mal weg, also die Gebühren, die hier wegfallen.
Ist es dann so, wenn man den einen Bitcoin, der sich aus den drei Unterchecks in Anführungszeichen zusammensetzt, weitergibt, dass dann genau diese drei Unterchecks weitergegeben werden? Oder werden die dann irgendwie zusammengerechnet und können dann im Block weitergegeben werden?
Kannst du dir jetzt vorstellen, nehmen wir wieder 100 Euro. Du hast 100 Euro, gehst in Lidl oder Aldi oder irgendeinen Laden in Deutschland was kaufen. Du musst zum Beispiel, also hast wirklich 100-Euro-Scheck, oder? Dann musst du was, kaufst was für 70 Euro. Dann musst du ja die komplette 100-Euro-Note geben, musst die ausgeben und kriegst dann als Wechselgeld zurück 30 Euro. Oder kriegst die Ware, 70 Euro gehen an Lidl oder Aldi und 30 Euro kriegst du als Wechselgeld zurück. Bei Bitcoin ist es genau dasselbe. Also nehmen wir den Fall 1, wo du wirklich als Input, also einen Bitcoin hast, du einen Check mit einem, wo im Gegenwert von einem Bitcoin. Und du müsstest jetzt zum Beispiel 0,5 Bitcoin musst du ausgeben. Dann musst du den ganzen einen Bitcoin ausgeben. 0,5 Bitcoin gehen dann zum Beispiel an mich, weil also du mir das schuldest, oder? 0,5 Bitcoin gehen dann wieder wie als Wechselgeld bei Aldi oder Lidl, oder, was wir vorhin angesprochen haben, gehen wieder zurück an dich. Und das managt das Wallet für dich automatisch. Also, dass dieses Geld wieder zurück zu dir kommt, das macht das Wallet automatisch für dich. Wenn du jetzt aber den zweiten Fall hast, wenn du jetzt wieder die drei Checks hast, 0,1, 0,5 und 0,4 Bitcoin, und du musst jetzt zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, 0,5 Bitcoin ausgeben, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie dein Wallet programmiert ist. Also wenn du ein schlaues Wallet hast auch, dann wird eigentlich nur dein 0,5 Bitcoin ausgegeben. Dein 0,5 Scheck Bitcoin wird ausgegeben, oder? Wenn du so nicht ganz ein gutes Wallet hast, dann wird auch wieder alle drei Schecks ausgegeben als Total und kriegst wieder Wechselgeld zurück. Also es kommt so ein bisschen darauf an. Also in der Bitbox drin, so by the way, da gibt es auch, die Bitbox haben, gibt es so ein Advanced Feature, kann man einstellen in der App drin und das heißt dann Coin Control. Das kann man mit dem mal ein bisschen ausspielen. Es geht jetzt schon sehr, sehr tief rein, aber das ist so diese Funktion, da kann man auch auswählen, welche dieser Schecks man effektiv ausgeben möchte. Das ist so ein Feature, aber das jetzt so nur als Klammerbemerkung.
Gibt es da eine Begrenzung, wie viele Inputs, also Einnahmen man haben kann, die man dann ausgeben kann? Also gibt es oder macht das überhaupt einen Unterschied, ob ich da jetzt dann drei Einnahmen habe oder 10 Einnahmen habe? Oder?
Ja, der Unterschied ist, der Unterschied, wie du als Anwender das dann mitkriegst, ist in den Gebühren. Da kriegst du es mit. Ich meine, sind wir ehrlich, du kriegst als Anwender nichts mit und du willst auch nichts. Ich sag jetzt mal, wenn du kein Advanced Feature nutzen willst, dann beschäftigst du dich überhaupt nicht mit diesen, was gibt jetzt hier, wie viele Inputs habe ich und all das Zeugs, oder? Das interessiert dich auch nicht grundsätzlich. Also wenn du ein schlaues Wallet hast, eben dann macht er das alles gut für dich. Wo man es aber schlussendlich merkt, ist bei den Gebühren. Wenn man eine Transaktion ausführt, dann merkt man es in den Gebühren. Da kommt es dann zum Tragen.
Also die Gebühren sind höher, wenn sich meine eine Bitcoin-Transaktion aus drei kleinen Untertransaktionen zusammensetzt, als wenn ich tatsächlich den ganzen Bitcoin ursprünglich als Input auf mein Wallet bekommen hätte und den dann im Block weiterreiche.
Ja, kannst du dir vorstellen, wie jetzt, nehmen wir wieder die 100 Euro. Du hast jetzt zum Beispiel, gehst zum Händler, kaufst dir was für 100 Euro, gibst ihm den 100-Euro-Schein. der braucht wenig Platz in seiner Kasse und sagt, ja, kein Problem, dünne Note, kein Problem, nehme ich entgegen. Ich ziehe hier keine Gebühren ab, weil ich jetzt irgendwie keinen Platz verschwende, quasi, oder? Und jetzt kommst du aber mit einem Centstücken, oder? Hast irgendwie da einen ganzen Beutel voll 1-Cent-Stücke, weiß nicht, ob es 1 Cent noch gibt, aber stellen wir uns das vor, das ist eine ganz kleine Einheit, du kommst dann mit einem riesen Sack und sagst, hier, 100 Euro mit einem kleinen Münzen, stellst ihm das auf den Tresen, dann sagt er, spinnst du, meine Kasse hier ist voll, ich kann das nicht mehr reinlegen, oder, ich brauche eine zweite Kasse, das bedeutet mehr Gebühren für mich, weil ich eine zweite Kasse anschaffen muss, um das Zeugs überhaupt sicher zu verstauen, oder? Das heißt, er zieht dir dann eine gewisse Gebühr ab. Er sagt, du musst mir noch was drauf bezahlen, oder? Und so kannst du das bei Bitcoin auch vorstellen. Wenn du wirklich einen einfachen Input hast, also wirklich nur genau einen Eingang, also einen Bitcoin, den du 1:1 ausgibst, dann ist das Datenvolumen viel, viel kleiner auf der Blockchain. Und wenn das Datenvolumen kleiner ist, dann bezahlst du weniger. Wenn du aber jetzt mit ganz vielen, ganz, ganz kleinen Inputs kommst, die zusammengerechnet auch einen Bitcoin geben und du gibst sie aber aus, alle diese ganz, ganz kleinen Stückelungen, dann braucht es einfach mehr Datenvolumen auf der Blockchain. Und deshalb musst du auch höhere Gebühren bezahlen.
Okay, das macht ja auf jeden Fall Sinn. Also gerade das Beispiel mit der Kasse, das du gebracht hast, ist sehr einleuchtend. Wenn mehr Platz oder jetzt im digitalen Bereich mehr Datenvolumen eben aufgewendet werden muss, dann ist ja klar, dass das eben mehr kostet. Gibt es eine Möglichkeit als 0815-Anwender, sage ich mal, der einfach nur Bitcoin haben möchte, dem vorzubeugen, dass er eben relativ hohe Gebühren zahlen muss, aufgrund dessen, dass er nur so kleine Beträge hat? Oder kann er dem nur vorbeugen, indem er jetzt beispielsweise beim Einkauf größere Summen eben in die Hand nimmt, als jetzt immer nur 100 Euro oder 200 Euro oder ähnliches?
Ja, das ist genau so ein bisschen ein Problem. Ich nehme an, wahrscheinlich auch die ein oder anderen Hörer bei euch, die nutzen auch so einen DCA-Service, also so ein Dollar-Cost-Averaging-Sparplan. Ich kaufe jede Woche oder jeden Monat für 20 oder 50 Euro oder irgendwie so Bitcoins oder automatisiert. Und da hast du natürlich viele solche kleine Stückelungen, oder? Irgendwann hast du vielleicht in deiner App drin oder in einem Service, wo du nutzt. Weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ich zum Beispiel jetzt eben, ich nutze die Relay-App zum Beispiel, da hat man dann vielleicht kleine Stückelungen drin, oder? Und dann sagt man, okay, jetzt habe ich irgendwie hier 1000 Euro zusammengespart über einen gewissen Zeitraum, jetzt möchte ich das auf ein Hardware-Wallet, zum Beispiel jetzt eben auf die Bitbox schicken, oder? Um das sicher Cold Storage zu verwahren. Dann hast du natürlich viel, viel kleine Inputs oder viel, viel kleine Stückelungen, oder? Und dann kostet es dich natürlich viel. Und das ist ein Problem. Wie kann man dem entgegenwirken? Es gibt nicht sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber das eine ist, dass man einfach schaut, dass man vielleicht nicht zu kleine, zu viele Beträge hat. Das ist halt einfach von der Strategie her, wie man Bitcoins kauft, oder? Und das zweite ist ein bisschen, die Gebühren im Auge zu behalten. Also früher, momentan haben wir sehr viel los im Netzwerk. Also das heißt, es gibt, by the way, zwei Komponenten, die die Gebühren beeinflussen. Das eine ist eben, haben wir angesprochen, die Datenmenge, wie groß deine Transaktion ist, wie viele Inputs das du hast, das ist der eine Faktor. Und der zweite ist, wie viel das aktuell gerade los ist auf dem Netzwerk. Man kann ja nur eine gewisse Anzahl Transaktionen alle 10 Minuten in einen solchen Block packen und bestätigen, oder? Das heißt, je mehr los ist, ist natürlich Angebot-Nachfrage, ist ein Gebührenmarkt, der da herrscht, oder? Wenn mehr los ist, dann, dann werden die Transaktionen bevorzugt, die auch mehr Gebühren bezahlen, oder? Das ist halt einfach Fakt, dass diesen Gebührenmarkt, der entsteht. Das heißt, diese zwei Faktoren, wie groß oder wie viele Stückelungen das du hast in deiner Transaktion und wie viel das gerade los ist im Netzwerk. Das heißt, das mit den kleinen Stückelungen kannst du beeinflussen, indem du halt nicht zu kleine, zu viele Transaktionen hast. Und das mit dem Gebührenmarkt kannst du ein bisschen entschärfen, indem du darauf achtest, wie viel gerade im Netzwerk los ist. Da gibt es so verschiedene Webseiten, wo man das anschauen kann. Früher war es meistens immer so, also früher, ich sage jetzt mal vor 4 Monaten, als wir nicht diesen Bullenmarkt hatten, da war eigentlich am Wochenende war immer Sense, da war nicht viel los. Also dann konntest du eigentlich da war nichts los im Netzwerk, da konntest du diese viele Stückelungen, konntest du sehr, sehr easy für wenige Gebühren schicken, weil halt einfach ja nicht viel los war im Netzwerk, oder? Jetzt in den letzten Monaten, als der Preis halt so gestiegen ist, ist eigentlich immer rappelvoll. Also da ist auch am Wochenende viel los, aber ja, man kann da halt auch sagen, man kann, wenn man eine schlaue App hat, und jetzt zum Beispiel in der Relay-App kann man es einstellen, wie hoch die Gebühren sein sollen. Da gibt es ja da die, ich vergleiche das immer so mit der Post, oder? Da gibt es die A-Post, die B-Post, die C-Post, oder? Und da, je nachdem, wenn du schnell einen Brief verschicken möchtest, dann zahlst du mehr. Und wenn du eine schlaue App hast, kannst du teilweise wirklich deine Gebühren komplett selbst einstellen. Und dann kannst du sagen, okay, ich wähle jetzt hier wirklich sehr, sehr tiefe Gebühren. Dann bist du halt nicht mehr A-Post unterwegs, sondern irgendwie Z-Post, oder? Da musst du halt vielleicht eine Woche warten oder so. Aber wenn du sagst, das ist dir eh egal, dann kannst du hier halt einfach die Gebühren ein bisschen entgegenwirken, indem du nicht sofort innerhalb von 10, 20 Minuten deine Bitcoins auf dein Hardware-Wallet geschickt haben musst, oder?
Weil du es gerade angesprochen hast mit der Relay-App, mit den unterschiedlichen Zeitfenstern, die man da mehr oder weniger wählen kann, bis ja wann die Transaktion ausgeführt werden soll, wartet die App dann einfach ab, also ist jetzt nur beispielhaft natürlich, die Relay-App geht ja auch bei anderen, wartet die App dann einfach ab, bis die Parameter so sind, dass es eben zu der Gebühr ausgeführt werden kann, also beispielsweise ein Zeitraum, wie du meintest, vor 4 Monaten noch am Wochenende, dass eben die App permanent guckt, geht's jetzt billig? Und im Notfall oder im Worst Case zieht sich das halt eben ewig, bis es dann irgendwann ausgeführt werden kann.
Nee, also das wäre natürlich schön, wenn die automatisiert schauen würde, jetzt ist billig, jetzt schicke ich's, oder? Aber ist natürlich so ein Trade-off, was will der Kunde haben? Er will ein bisschen Kontrolle haben, ich will es jetzt wegschicken zu diesen Gebühren und dann sollte es ungefähr bis dann übermittelt sein, oder? Das ist immer so ein bisschen eine Frage, aber wenn die Relay-App zum Beispiel oder eben anderen Service, ja, es muss nicht per se Relay sein, aber wenn du da auf Senden schickst und sagst, mit in dieser Geschwindigkeit A, B oder C Post oder eben Z Post übermittle ich das, dann wird das dann eigentlich auch ja so mehr oder weniger Echtzeit dann ans Netzwerk geschickt und dann wird gesagt, hey, hier ist meine Transaktion, ich bezahle so viele für meine Gebühren, bitte bestätigt, liebe meine, bestätigt mich, nehmt meine Gebühren hier.
Ja, weil du es gerade angesprochen hast, um zu ein bisschen zurückgekommen zu dem Thema Transaktion, du hast gerade gesagt, man schickt es ja raus, das kann ja zum Beispiel auch sein, du schickst jetzt an Manuel eine Transaktion, haben wir, glaube ich, auch schon zweimal die Frage bekommen, kann ich die dann wieder zurückholen eigentlich?
Also zurückholen, du willst
sie unterbinden, so gesehen dann.
Du hast einen Fehler gemacht, du hast zum Beispiel, oder ich habe zum Beispiel Manuel zu viel geschickt und sage jetzt, nee, ich will die nicht mehr haben. Ja, ich will das zurückholen.
Oder der klassische Punkt, an die falsche Adresse geschickt.
Es gibt gewisse Wallets, die so Advanced Features bieten. Also es gibt, jetzt muss ich überlegen, das heißt, glaube ich, behafte mich nicht mehr drauf, ich habe es nicht ganz präsent im Kopf, Child Paid for Parents, glaube ich, so heißt, glaube ich, oder Parents, nein. Child Pays for Parent. Da kannst du gewisse solche Funktionen, bevor eine Transaktion eigentlich bestätigt ist, kannst du die an eine neue Adresse weiterleiten, musst aber viel, viel mehr Gebühren bezahlen, oder? Das ist sozusagen wie ein, ja, du machst eine Art wie ein Double Spend, aber ein bewusster Double Spend, aber auf deine Adresse wieder zurück, oder? Dann kannst du eigentlich diese Transaktion, die ich jetzt manuell geschickt habe, könnte ich quasi unterbinden und schaue, dass eigentlich ich die Bitcoins zweimal ausgebe, quasi aber mit höheren Gebühren und an eine neue Adresse, die wieder mir gehört. Aber das ist jetzt hier wirklich so sehr advanced feature-mäßig und es gibt ja keine wirkliche App da draußen, die man so als Einsteiger nutzt und dieses Feature, da muss man auch ganz bewusst wissen, was man tut. Aber einfach so jetzt zu sagen, hier zurück-Button und schick mir die bitte zurück, nee, gibt's nicht.
Okay, also theoretisch ist es möglich, aber praktisch nicht wirklich umsetzbar. Beziehungsweise für einen Anfänger oder Einsteiger ist jetzt nicht vergleichbar wie beim Bankkonto bei einer Überweisung, dass ich sagen kann, ah, das will ich zurückbuchen. So einfach ist es nicht. Also man kann vom Grundsatz her sagen, wenn es weg ist, ist es weg, wenn man nichts irgendwie Special-mäßiges eingestellt hat.
Ja, korrekt.
Okay. Und eine ähnliche Frage, kann ich, wenn ich jetzt eine Transaktion ausgeführt habe und feststelle, ah Mist, irgendwie zieht sich das ein bisschen, kann ich die so ein bisschen boosten oder nochmal anschubsen und sagen, jetzt möchte ich aber upgraden auf die A-Post, wenn ich die C-Post gewählt habe?
Was nutzt ihr für Handy-Wallets? Was habt ihr zum Beispiel? Was nutzt ihr?
Das ist die Relay gerade bei mir.
Gar keine. Dadurch, dass wir das Bitcoin langfristig halten, geht das Ding direkt vom Kaufen direkt auf die Hardware-Wallet.
Okay, ich zum Beispiel, ich habe auch einen kleinen Betrag auf dem Smartphone drauf, also sind irgendwie umgerechnet 100 Schweizer Franken, 200 Schweizer Franken, die ich so drauf habe und so ein bisschen austeste und immer wieder mal etwas kaufe damit. Und ich nutze da zum Beispiel die Blockstream Green Wallet. Und die ist sehr, sehr easy zu nutzen und da gibt es ein Feature und es gibt auch andere Wallets natürlich, aber ich kenne jetzt einfach das, oder gerade. Und da gibt es ein Feature, das nennt sich Replaced by Fee. Also du kannst deine Transaktion, die du rausgeschickt hast, oder? Du hast da irgendwie Z-Post eingestellt und das geht einfach nicht vorwärts. Dann kannst du diesen Button drücken quasi und sagen, hier, ich erhöhe meine Fees. Ich upgrade von Z-Post zu B-Post zum Beispiel, indem du halt sagst, hier, liebe meine, ich bezahle jetzt trotzdem mehr und dann geht im Normalfall dann die Transaktion schneller durch. Ja, das ist dieses Feature Replace by Fee. Das kann nicht jede Wallet, aber dieses Feature gibt es auch, ja.
Das ist aber auch so ein Punkt, das ist ja eigentlich jetzt wirklich was Erweitertes, das ist ja eher für jemanden, der, wie gesagt, ich brauche es zum Beispiel nicht, weil ich einfach den klassischen, wahrscheinlich 90% unserer Hörer und Hörerinnen machen das ja wahrscheinlich auch so, einfach kaufen, Hardware-Wallet und gut, das ist ja auch nicht schlecht und das ist auch gut so. Nee. Ja, man sieht ja darauf, welche Möglichkeiten dann noch bei Bitcoin überhaupt bestehen, dass man solche Features, solche Möglichkeiten irgendwo noch einbauen kann in Software, in irgendwelchen Apps und was da in Zukunft noch alles kommen kann.
Ja, genau. Ja, das sind natürlich wichtige Fragen, oder? Dass eben, ich hab so eine falsche Adresse geschickt oder es kommt jetzt nicht durch und all diese Sachen. Da beschäftigt die Community beschäftigt sich schon sehr lange damit und eben diese Feature kommen so langsam, aber schlussendlich, man kann eben auch Einsteiger nicht überfordern mit hier eben diesen Begriffen auch, Replace by Fee und UTXO-Set und all das Zeugs, was wir jetzt vielleicht gerne drüber sprechen, aber einfach, um auch mal fair zu bleiben, oder wenn man neu in diesem Business ist und sich mit Bitcoin beschäftigt, dann hat man schon selbst viel zu lernen und Neues zu entdecken und da muss man sich noch schwerer machen in der App drin und hier jetzt dieses Advanced Feature gleich freischalten, oder? Das kann man sich ja über die Zeit das Wissen erarbeiten, dann einen Podcast hören und immer mehr Wissen aufbauen und dann kann man dann auch damit umgehen mit der Zeit, oder?
Ich wollte auch sagen, dass eigentlich diese ganze Folge ist ja auch eine Bonusfolge eigentlich. Ich meine, jemand, der jetzt einsteigt, muss dieses, was wir jetzt alles erklärt haben, ist ja auch wahnsinnig spannend, aber es ist für die Verwendung von Bitcoin überhaupt nicht notwendig, würde ich jetzt mal sagen.
Wenn du das Glück hast, eine gute eine gute Wallet zu erwischen, die alles perfekt für dich macht, dann muss man sich keine Gedanken machen, was im Hintergrund abläuft, das stimmt. Aber so ein bisschen Verständnis ist trotzdem gut, wenn es da ist, denke ich.
Also ich denke vor allem, die Fee-Thematik, die ist schon wichtig, dass man das versteht. Oder dieses, ich kann einstellen, weil eben in den meisten Apps kann man auswählen zwischen schnell, langsam und mittel. Und dann steht da meistens immer so eine komische Zahl dahinter. Oder irgendwie so, irgendwas mit VB, Satz und irgendwas, oder steht, also, wir wissen ja schon, was das heißt, oder? Aber jetzt als Neueinsteiger denkst du, was soll jetzt das, oder? Und das ist dann halt einfach schon teilweise verwirrend. Und deshalb ist es schon, glaube ich, gerade dieses Fee-Thema ist schon wichtig, dass man da mal so ein bisschen die Basics versteht, oder? Was jetzt genau dieses schnell, mittel, langsam und diese komische Zahl da hinten bedeutet, oder?
Da würde ich sagen, da haben wir uns schon eine nächste Folge zusammengeschweißt gerade. Also ich glaube, da kann man auch länger drüber sprechen noch.
Ja, definitiv.
Eine Frage hätte ich noch zu dem ganzen Bereich. Du hast ja gerade gefragt, was wir für eine Mobile Wallet nutzen und hast ja auch gesagt, du nutzt auch die Relay App. Das heißt, du kaufst dann mit der Relay App und überträgst dann teilweise auf das Mobile Wallet als Zwischenwallet und dann im dritten Schritt ein Hardware Wallet Hardware Wallet.
Nee, ich schick's. Also wir haben ja alle gar keine Bitcoins, oder? Das ist also die Rule Number One, oder? einen kleinen Teil schicke ich dann noch so auf ein Smartphone-Wallet, ja, damit ich halt auch in meinen Beratungen zum Beispiel halt, da brauche ich auch was, um ein bisschen rumzuspielen und ein bisschen flexibel zu sein oder hier und da auch mal was zu kaufen und zu demonstrieren und so. Und dann, aber normalerweise schicke ich es dann direkt in Cold Storage, ja. Ein super Cold Storage aufsetzen oder wo man selbst keinen Zugriff drauf hat, alles in einen Bunker reinschmeißen, Bootsunglück, Bitcoin verlieren und dann ist alles gut.
Ich glaube, wir haben noch 10 Minuten Zeit, oder? Dann würde ich nämlich, also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückspringen, weil, weil du gerade eben schon angesprochen hattest, wir haben ja jetzt gelernt, okay, wir haben diese Checks, die gibt man weiter Und man gibt ja wirklich nicht die Bitcoin ja eigentlich weiter, sondern gibt ja eigentlich ein Recht darauf weiter, oder?
Ja.
Wenn man das so ausdrücken kann. Weil wir bis jetzt immer gesagt haben, ich gebe Mark jetzt einen Bitcoin, aber du erhältst ja von mir keinen Bitcoin, sondern ich ergebe dir ja das Zertifikat, das Recht darauf, dass du den benutzen darfst, dass es deiner ist.
Ja, wir können da wieder einen Schritt zurückgehen, wenn wir wieder zum Anfang uns überlegen, eben bei der Bank gibt es dieses Account-Modell und bei Bitcoin gibt es einfach diese lange Liste, dieses UTXO-Set, wo eben zwei Spalten, auf der linken Seite steht die Adresse und auf der rechten Adresse, wie viel Bitcoins, also in Satoshis, jetzt auf dieser Adresse liegen, oder? Und wenn du jetzt Bitcoins weitergibst oder weiterschickst, dann fällt eigentlich deine Adresse aus dieser Liste raus. Und der neue Empfänger kommt in diese Liste rein und dann steht, okay, diese neue Adresse hat jetzt diesen Bitcoin gekriegt, oder? Das ist genau wie du sagst, dieses Recht, also der Bitcoin zu verschicken, wird einfach so eigentlich das Recht weitergegeben, oder der neue Besitzer in dieser Liste eingetragen, so ganz, ganz vereinfacht gesagt.
Da ist nämlich der Punkt, der mir noch, weil du es gerade eben, glaube ich, auch schon angesprochen hattest, dass ich unterschreibe den Scheck ja mit meiner Unterschrift, ich weiß nicht, ob es dann zu tief in die Kryptografie reingeht, aber erstmal, wie unterschreibe ich denn digital überhaupt irgendwas? Und zweitens, wie kann ich denn überprüfen, dass das auch deine Unterschrift ist?
Ja gut, zum Glück kommst du nicht du hast keinen direkten Bezug zu dem ganzen Thema, zum Glück. Also als Nutzer, als Anwender macht das alles dein Wallet für dich. Also wie gesagt, ein Wallet ist, was ist ein Wallet überhaupt? Das habt ihr auch schon diskutiert, anfänglich haben wir es kurz angesprochen. Da drin liegt dieser sogenannte Private Key oder dein Schlüssel, das, was du unbedingt sichern musst, oder? Und wo jetzt ein Hardware-Wallet das ja super, super gut auch macht. Und diese ganze Unterschrift, das Signieren von dieser Transaktion, das Recht eigentlich, ja, diesen Bitcoin ausgeben zu dürfen, alles das macht alles dein Wallet für dich. Also die Kryptografie dahinter eben, ich glaube, müssen wir wahrscheinlich nicht so tief reingehen, aber schlussendlich managt dein Wallet schlussendlich alles für dich und du musst das nicht überprüfen. Klar, hier musst du natürlich dem Wallet schlussendlich vertrauen, dass das richtig funktioniert und dass das auch richtig umgesetzt ist. Und hier kommen genau halt diese Punkte ins Spiel von diesen Open-Source-Wallets oder dass man möglichst ein Wallet nutzt. Bitbox ist zum Beispiel jetzt eines davon, wo komplett Open Source ist, wo halt die Leute auch sehen können, dass hier alles richtig umgesetzt ist, oder? Aber jetzt, schlussendlich übernimmt das ein Wallet für dich. Und die Überprüfung bei einer Bank schaut natürlich der Bankmitarbeiter, so ganz vereinfacht gesagt, schaut jetzt in deinen Account rein oder in Manuels Account rein, ja, hat er jetzt wirklich dieses Geld, was er dir überweisen möchte auf diesem Scheck, oder? Kann er das wirklich ausgeben? Hat er das wirklich? Ja, schaut er, wird das überprüft, oder? Und bei Bitcoin macht jetzt halt einfach das Netzwerk das. Da gibt es gewisse Regeln, oder? Das sind dann die sogenannten, habt ihr auch schon drüber gesprochen, die Full Nodes, diese Knotenpunkte, die das Netzwerk aufbauen, die überprüfen jetzt auch, ist diese Transaktion überhaupt korrekt? Also darf jetzt zum Beispiel Manuel jetzt effektiv, hat er überhaupt diesen Bitcoin, die er weiterschicken würde, oder? Das wird dann überprüft vom Netzwerk. Und da hast du jetzt als Benutzer, sag jetzt mal, als einfacher Nutzer von Bitcoin hast du keine Berührungspunkte hier. Und das wird vom Protokoll und von den Wallets übernommen.
Okay. Da fällt mir noch eine Frage nämlich ein. Wir sprechen eben häufig, also die meisten in den größeren Medien sprechen darüber, ja, okay, Bitcoin ist ja so anonym, da kann man ja alles Kriminelles machen, das kann man verstecken. Da fällt mir jetzt aber ein, bei diesen Transaktionen, wir haben ja darüber gesprochen, dass du immer eine Kette hast. Du hast immer der Output des einen ist der Input des anderen. Kann ich dann theoretisch jetzt diesen Bitcoin auch komplett nachverfolgen, bis zum Beginn wiederum, als er entstanden ist? Also jede einzelne Transaktion zurückverfolgen, bis ans Ende oder bis ans Anfang, besser gesagt.
Ja, ganz klar. Das ist ja das, was man sagt, eben Bitcoin ist eben pseudonym oder eben so pseudo-anonym. Man hat zwar eben in dieser Liste drin, in diesem UTXO-Set, diese zwei Spalten, steht eben zwar die Adresse drin, steht nicht jetzt drin hier Jonas oder Manuel oder so Klartext, sondern steht einfach eine Adresse drin. Oder? Und das ist halt die Anonymität, die man hat, bis zu diesem Level. Aber wenn man natürlich weiß jetzt, wem diese Adresse gehört, dann weiß man schon mal, wie viele Bitcoins das er besitzt natürlich, also die Person, oder? Und man kann natürlich durch diese Verkettung dann schlussendlich auch alles zurückverfolgen. Ja, woher kommt jetzt die, wie hat die sich aufgesplittet und so weiter und so fort. Das ist ja das, was so diese sogenannten Chainalysis-Tools, diese Analyse-Tools machen, um genau zu überprüfen jetzt, wie schaut das jetzt aus in der Blockchain drin, wie hängen die Transaktionen und all ja diese Coins, eigentlich dieser Weg zusammen, das kann man alles ja zurückverfolgen eigentlich. Das ist ein Riesenaufwand. Also ein Riesenaufwand, aber und auch schlussendlich, ja, dann siehst du halt, es kommt von dieser Adresse und es kommt vielleicht von diesem Account oder teilweise weiß man jetzt Coinbase, kennt man zum Beispiel die Adressen oder man sieht ein gewisses Muster, wie so, wo die Transaktionen herkommen, aber du musst dann immer noch die Verknüpfung hinkriegen zu einer realen Person, oder? Das ist dann wirklich danach die Schwierigkeit, oder?
Ja, wobei ich das auch ganz interessant finde, weil es gibt ja auch Analysen, also es sind ja wirklich, du sagst, es sind ja wahnsinnige Analysen, weil es gibt ja tagtäglich wahrscheinlich Millionen Transaktionen. Und also manuell kriegst du es ja nicht hin, aber mit einem Computeralgorithmus und die das halt auch dann durchrechnen, ist ja wahrscheinlich relativ viel anzustellen. Weil man sieht ja zum Beispiel dann auch, wann wurde das letzte Mal ein Bitcoin ausgegeben. Mhm. Man kann ja dann Analysen herstellen, okay, das gibt es ja auch, die sagen, okay, seit einem Jahr wurden bla 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 weniger Bitcoin ausgegeben, sondern die sind alle in der Wallet gespeichert und bleiben da drin. Und deshalb sieht man dann, okay, dass der Trend dahin zugeht, dass die Menschen weniger Bitcoin ausgeben, sondern es eher kaufen und dann einfach speichern und halten dann vor allem.
Ja, richtig, genau. Korrekt.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage, an der man vielleicht sieht, ob wir das jetzt auch verstanden haben, was du uns erzählt hast. Und zwar bekommen wir häufig die Frage, ist es teurer, ein Bitcoin zu versenden im Vergleich zu 100 Bitcoin? Und nach dem, was du uns jetzt erzählt hast, würde ich sagen, dass man es pauschal nicht beantworten kann. Es kommt eben drauf an. Wenn ich jetzt vor 10 Jahren 100 Bitcoin im Block gekauft habe, dann ist das ja kein umfangreicheres Datenpaket als ja der eine Bitcoin, den ich vielleicht im Block gekauft habe vor ja 5 Jahren oder sowas. Aber wenn ich die 100 Bitcoin eben über einen längeren Zeitraum eben anspare und sich diese 100 Bitcoin aus mehreren Untertransaktionen zusammensetzen, genauso wie bei dem einen Bitcoin, den ich, wenn ich jetzt erst vor 2 Monaten angefangen habe, eben zu sparen, auch aus mehreren Untereinheiten eben summiere, dann können beide entsprechend teurer oder günstiger sein. Also es kann Konstellationen geben, wo 100 Bitcoin günstiger verschickt werden können als einer, aber genauso auch umgekehrt.
Super. War ich doch nicht zu komplex unterwegs. Hast es genau richtig erkannt. Genau, korrekt. Wichtig zu verstehen ist, es gibt keine prozentuale Gebühren. Also im Bankingwesen kennt man diese prozentualen Gebühren oder irgendwie das 3% Gebühren oder irgendwie sowas, oder? Und wenn du natürlich eine Million verschickst versus 100 Euro, oder? Dann sind natürlich zwar immer noch 3%, aber absolut sind es halt mehr oder weniger Gebühren, oder? Also so einfach vom Betrag gesehen. Ist immer 3% und so, das ist klar. Aber bei Bitcoin, genau wie du richtig gesagt hast, gibt es dieses Prozent, gibt es nicht. Es ist, wie du richtig gesagt hast, abhängig, wie sich deine Transaktion zusammenstellt, wie viel im Netzwerk los ist und so weiter. Korrekt.
Vor allem, weil auch häufig die Frage aufkommt, gerade weil wir das Thema Relay-App angesprochen haben. Häufig ist da ja dann, wann schicke ich dann meine Sachen, zum Beispiel auf mein Hardware-Wallet, wann? Und ist dann häufig die Frage, ja, warte ich dann, bis da irgendwie ein bestimmter Betrag zusammenkommen ist, damit ich Gebühren zahlen ersparen kann? Und wenn du es ja, wie du es gerade gesagt hast, macht es ja überhaupt keinen Unterschied, sondern es kommt eher darauf an, zu welchem Zeitpunkt, wie gerade das Netzwerk ausgelastet ist und solche Sachen eben dann.
Ja, also das ist sicher ein wichtiger Faktor davon, ja. Genau.
Oh, gut. Okay. Dann würde ich sagen, Marc, hast du vielleicht noch irgendwas hinzuzufügen insgesamt? Irgendwas, du irgendwie jemand noch weitergeben möchtest?
Nee, passt soweit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war verständlich, auch nicht zu erschlagen, sage ich jetzt mal.
Nee, also war wirklich, müssen wir dir ein Kompliment aussprechen, war wirklich große Klasse. Also Jonas und ich haben es ja eingangs erwähnt, wir sind jetzt selber nicht so tief drin in der Transaktionsthematik. Und wir haben das auf jeden Fall gut verstehen können. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Es ist natürlich brutal schwierig, so ein Thema jetzt in einer Dreiviertelstunde runterzubrechen. Und wirklich, Hut ab, ich fand es sensationell, wie du es gemacht hast. Wirklich klasse.
Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Artikel auch mit Bildern und Grafiken dazufügen, weil ich glaube, wir haben ganz vorher es kurz besprochen gehabt, dass es ist schwierig, sowas auch einfach audiomäßig rüberzubringen, weil man einfach nichts hat zu sehen. Aber es gibt einige schöne von dir. Du hast ja, okay, deine sind vielleicht ein bisschen tiefer gehende noch, aber es gibt ja noch deutschsprachige Artikel, wo das so ein bisschen gut aufgeschlüsselt ist, auch gerade mit den UTX, auch wie das Ganze funktioniert. Werden wir alles verlinken, wer sich da ein bisschen näher einlesen möchte. Und wie gesagt, wir planen auf jeden Fall die nächsten Wochen auch noch ein bisschen tiefergehende, genauso wie diese Folge zu Mining und Lightning und allen diesen Sachen, die wir bis jetzt eigentlich nur so am Rande angesprochen haben. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall drauf warten dann. Und ja, aber wie gesagt, nochmal, man muss diese ganzen Sachen nicht verstehen, um Bitcoin zu verwenden. Es ist schön und gut, es ist ein nice to have, es ist ein Bonus, aber für den Anfang ist es erstmal nicht notwendig. Aber es ist, wie wir es gesehen haben, ja ultra spannend, sich mal anzugucken, wie sowas überhaupt funktioniert, um einfach zu verstehen, welche Technologie dahinter steckt, dass sowas überhaupt funktionieren kann ohne Banken, wie du es ja angesprochen hast. Und genau, dann würde ich sagen, Marc, wie kann man dich irgendwie erreichen, wenn man irgendwie Fragen hat, wenn man was von dir wissen möchte?
Ja, das Einfachste ist meistens über meine Webseite marksteiner.tech. Da findet man mich, da findet man auch die Links. Twitter, bin viel auch auf LinkedIn noch unterwegs. Ja, das sind so diese Medien, wo man mich findet, genau.
Perfekt. Ja, wir werden alles verlinken und auch unsere Hinweise, wo ihr uns finden könnt, und natürlich auch den Hinweis zu Shift natürlich. Wir haben es ja mehrmals angesprochen, die Bitbox, unser Partnerprogramm. Die 10% gibt es natürlich immer noch. Code gibt es unten in der Beschreibung. Sicherheit ist immer wichtig, hat jetzt Marc ja auch angesprochen, mehrmals wieder Backup. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, den man als Einsteiger so beachten sollte. Und ich glaube, das wird dir jeder Mensch, der sich länger mit Bitcoin beschäftigt hat, sofort an die Hand legen. Wirst du wahrscheinlich auch deinen Kunden in der Beratung sagen, dass die Sicherheit eine ganz, ganz große Rolle spielt?
Ja, also für mich ist, also ich mache keine Beratung, ohne jetzt auf dieses Thema einzugehen. Also ich mache jetzt zum Beispiel nicht irgendwie so 1-2 Stunden kurz was oder, sondern für mich ist wirklich auch wichtig, dass diese Sicherheit drin ist. Also ich arbeite jetzt auch intensiv mit der Bitbox zusammen zum Beispiel. Bestes Produkt aus meiner Sicht, wie ihr ja auch zusammenarbeitet mit ihnen. Ja, aber das Thema ist sehr, sehr wichtig. Und es ist gar nicht so, man muss natürlich wissen, wie man es umsetzt, oder? Aber ja, schön einen Schritt nach dem anderen gehen. Wenn man Hilfe braucht, Hilfe holen, ist immer gut. Wissen aufbauen ist noch viel wichtiger. Genau. Nur nicht stressen lassen.
Wenn das kein Abschlusswort war, weiß ich auch nicht. Das ist doch perfekt. Dann, Marc, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ebenfalls. Ja, danke schön.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ja, uns auch auf jeden Fall. Und wir hören uns hoffentlich bald dann wieder, dann, wenn du Lust und Zeit hast.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Alles klar, wir freuen uns. Dann bis nächste Woche.
Bis dann.
Ciao. Tschüss. Yeah, yeah.